Dreierkette-Phobia, Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette-Phobia.
Ja, Dreierkette VBH wieder da, der Fußballtalk ist wieder da. Wir wünschen euch auch allen ein wunderschönes, frohes, neues Fußball- und Sportjahr 2024. Und er schaut mich mit so verträumten Augen aus Konstanz an. Da könnte man fast schon sagen, er gibt mir den Blick und niemand weiß wieso.
Ja, es, zum Glück sind wir heute nicht alle dicht. oder tot.
Ja.
Wir haben den Jahreswechsel überlebt. Ich freue mich auch sehr. Ich muss wirklich grinsen. Ich muss auch wirklich sagen, die Pause hat mir gut getan. So, also nicht, dass ich euch nicht vermisst hätte, aber so kreativen Input. Und jetzt freue ich mich wieder, back to the Stizzle am Mic zu sitzen und euch zwei Dummköpfen beim Fußball, übers Fußballlabern zuzusehen und zuzuhören.
Ja, Dummkopf 1 am Stizzle am Mic sitzt wie immer in Charlottenburg und Dummkopf 2, ihr kennt den Gag, das Problemkind aus dem Problembezirk. Wir begrüßen wie immer Johannes Zehnle. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Jungs, von mir auch. Sehr schön, euch wiederzusehen. Frohes Neues in die Runde. Ich muss sagen, ich hab mega Bock auf die Runde, auf die Aufnahme. Ist schon etwas länger her. Es freut mich ein bisschen, dass wir wieder hier zusammengefunden haben. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, freut es auch, dass wir wieder back sind.
Wäre traurig, wenn nicht, oder?
Wie bitte?
Wäre traurig, wenn sich niemand darüber freuen würde.
Wäre sehr traurig. Aber nee, ich denke, in einer Welt, wo gerade so vieles schief läuft, so vieles kompliziert ist, ist die Dreierkette VBH natürlich ein Lichtblick am Ende des Tunnels.
Eine gewisse Konstante im Leben, nicht?
Genau.
Ja, aber tatsächlich auch, man muss noch dazu erwähnen, jetzt endlich wieder in gewohnt guter Audioqualität, weil die letzte Mal war ja pain in the ears. Aber das war interessant. Ich habe wirklich sehr viel Leute haben mir gesagt, ey, also das konnte man schön nicht anhören.
Ja, ich habe mir das auch nochmal angehört und ich muss mich auch wirklich im Nachhinein nochmal entschuldigen, weil das war wirklich ein Ohrenkrampf. Und Brian, eigentlich muss ich schon nochmal sagen, es war eine schwache Leistung von mir, aber noch schwacher war ja eigentlich deine Leistung, weil du hättest ja eigentlich besser wissen müssen.
Absolut, also, ich nehme das auch vollkommen auf meine Kappe, schwache Leistung. Aber ganz ehrlich, man ist es gewöhnt von uns, auch im Fußball.
Ja, wie gesagt, dadurch, dass so vieles falsch läuft, momentan sind wir ja eine Konstante, dass auch nicht alles perfekt läuft bei uns. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn bei mir das Internet in der 44. Minute der Aufnahme zerkracht und wir dann wieder schneiden müssen.
Ja, aber das ist doch dann gut, weil dann sind wir kurz vor der Halbzeit und dann machen wir danach halt einfach weiter.
Perfekt. Fußballmetaphern, das ist herrlich, ne? Sind wir ein Fußballpodcast eigentlich?
Oh, Frage, gerade eine kurze Frage an euch beiden. Sagt man in Deutschland auch, wenn jemand 45 wird, dass man die Halbzeit erreicht hat?
Nee.
Das ist ein sehr gängiger Begriff in Lateinamerika. Wenn jemand 45 wird, dann macht man eine Halbzeitparty, weil man die Halbzeit erreicht hat.
Für alle, die da neu dazugekommen sind, Hannes kommt aus Lateinamerika.
Aber Hannes, falls du es noch nicht wusstest. Dann dürfen dann die Leute in Lateinamerika auch nur 90 werden, oder wie?
Ja, dann ist aus.
Oder ist dann nach der Nachspielzeit?
Nee, dann ist aus. Ressourcenverschwendung.
Partythema Ecuador. Macht gerade Spaß, Hannes, oder?
Ist ein bisschen kompliziert. Ich hoffe natürlich, also für die, die das nicht wissen, ihr könnt euch ein bisschen einlesen. Wir reden ja jetzt nicht darüber. Es ist ein ziemlich großer Bogen, den man spannen müsste. Aber ich hoffe, dass es besser wird. Das Land könnte genug Hilfe gebrauchen, aber genügend Organismen haben sich dazu bereit erklärt. Auch die iberoamerikanischen Staaten haben ihre Kollaboration mit Ecuador verkündet. Also es wird besser, es ist gerade kompliziert. An der Stelle natürlich, wer denkt, er muss natzen, beziehungsweise sich ein Näschen ziehen, lässt es mal, denn es führt in Ecuador zu einigen Problemen. Vielen Dank.
Gut, damit haben wir die ernsten Themen abgehakt. Ich möchte Brian rezitieren, er hat gesagt, er hat ein Thema für den Anfang, aber ist halt ein Scheiß. Brian, bitte präsentiere den Scheiß.
Ey, nee, aber mal ernsthaft, ich war jetzt gerade in meiner netten WG, ne, und wir haben uns gerade die Frage gestellt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Kuchen und einer Torte?
Boah, das ist so lächerlich. Ja, das kann ich dir ganz einfach beantworten. Einen Kuchen backt man, eine Torte backt man ja nicht, weil du kannst eine Torte nicht backen. Eine Torte ist was
Teile davon.
Ja, aber eine Torte wird kalt serviert, Kuchen wird auch gerne mal noch warm serviert. Weil so ein warmer Apfelkuchen ist schon was Geiles.
Wir hatten uns nämlich darauf geeinigt, dass der Unterschied ist, dass man bei der Torte was Cremiges drin hat, ne? Also eine Sahnecreme oder sowas.
Und bei dem Kuchen nicht. Wo würdest du dann einen Käsekuchen verorten?
Boah, stark. Ja, schon auch unter Torte cremig. Eigentlich. Eher Torte,
Aber es heißt der Käsekuchen nur.
Ja, gut. Es heißt auch, es heißt auch Vertrauenslehrer.
Also nur, wenn ich mal einen richtig wilden Abend will, dann gehe ich in deine WG. Also wenn ich es mal richtig krachen lassen will, dann.
Und pass auf, zweite Frage jetzt. Guter Vergleich. Was ist der Unterschied zwischen Burg und Schloss? Auch wichtig. Mhm.
Doch, das wusste ich mal. Warte, das weiß man. Irgendwas hat es zu tun mit den Leuten, die da wohnen.
Geht es da nicht entweder um die Bauart oder um die Zeit, wo das Gebäude gebaut wurde?
Genau, und auch um den Nutzen.
Ja, ich glaube, Burg ist eher was für Wehr, ne, für zu Wehr setzen, ne, zu Sicherheit, irgendwas absichern, und Schloss ist wirklich eher repräsentativ zum Leben.
Genau. Schlösser sind im Allgemeinen ein Wohnsitz der Adligen gewesen, und Burgen wurden irgendwann mal also die haben da irgendwann mal auch drin gewohnt, aber ist dann die Architektur sich entwickelt hat, dann sind die da rausgezogen, weil, sagen wir mal ehrlich, eine Burg war nicht schön. Ding war kalt as fuck.
Viel Stein. Dann, zu viel ja, Stein.
Ja, das war nicht so sexy, deswegen sind die umgezogen.
Ja, Leute, jetzt habe ich euch da ein bisschen genervt, sorry, aber das lag mir auf der Zunge einfach.
Nee, das verstehe ich. Vor allem als passionierter Kuchen- und Tortenesser wie du einer bist, Noah, ist es eine Frage, die du dir täglich stellen musst, auch wenn du die jedes Mal schlechtest danach. Also jeder, der Noah näher kennt, kennt den Move, sobald sich Noah überfressen hat, gibt er seinem Bäuchlein, dem anwachsenden Bäuchlein, etwas mehr Raum. Und wie tut man das, Noah? Wie gibt man seinem Bäuchlein etwas mehr Raum?
Man macht den Gürtel auf. Also heißer Tipp für alle, die an Bauchschmerzen leiden. Einfach den Gürtel aufmachen und sich massieren.
Vor allem in klassischer Noah-Manier ist es dann auch egal, ob ihr in einem geschlossenen Raum seid, alleine, oder ob ihr halt gerade in einer Runde seid mit mehreren Leuten, die ihr auch nicht unbedingt alle kennt.
Aber wenn ihr jetzt mal wirklich drauf achtet, wenn ihr das nächste Mal in einer Gesellschaft seid, am Tisch, es werden sehr viel den ersten Knopf wenigstens auch machen. Nicht unbedingt den Gürtel, aber den ersten Knopf. Achtet mal drauf, wirklich.
Okay, ich achte mal drauf.
Ja, das ist echt eine...
Ist aber weird, wenn ich dann allen Leute zwischen die Beine schaue, offensichtlich.
Unauffällig. Hallo, haben Sie Ihre Hose offen? Hallo?
kleine Umfrage.
Wer hat gerade Bock? Ich hab morgen von der Arbeit her einen Lunch. Ich kann ja mal gucken und fragen. So, und wer von euch macht jetzt den obersten Knopf auf?
Wäre doch nicht schlecht, ja. Ich habe auch gerade gemerkt.
Danach wirst du direkt mal in die HR-Abteilung befördert.
Ich werde zum Kunden befördert.
Können wir eigentlich nicht ein neues Quiz darüber machen, wo Hannes arbeitet?
Ja, ist aber schwieriger zu erraten als bei dir damals.
Ja. Bisschen schwieriger. Schade. Mhm. Aber
ich kann einen kleinen Hint geben, wo ich arbeite. Ich kann euch mal meine Geräuschkulisse, die ich heute von 8 bis 18 Uhr ertragen durfte, mal kurz sinnbildlich präsentieren. War richtig angenehm.
Doch, das ist auf dem Bauernhof. Das war ein Schaf.
Mal kurz, falls irgendwelche Bauern zuhören, ey, fickt euch wirklich. Ihr seid scheiße nervig.
Junge, warum gleich so aggressiv und gleich so extremistisch?
Warum, Junge? Warum dürfen Menschen, die sich für das Klima einsetzen, sich nicht auf die Straße kleben, warum ist die Form des Protests da nicht okay, aber die dürfen mit ihren Kack-Fans und Glas und John Deere und whatever durch die Stadt fahren? Nur weil sie einen Kack-Bulldog haben, oder was?
Also ganz kurz dazu, auch weil, also wegen der Ansicht der Leute, also Bauern werden ja, das haben wir gestern besprochen, weil Bauern werden ja in der Gesellschaft als die Leute angesehen, die uns ernähren, die wirklich am Rande der Existenz erwirtschaften, und Leute, die sich auf die Straße kleben, werden ja oftmals von der Presse als, keine Ahnung, Träumer der linken Szene, die sich gegen die Industrie und gegen das deutsche Volk stellen, bewertet. Deswegen support alle die Bauern, weil die sind am Rande ihrer Existenz.
Ja, das ist natürlich klar. Ich glaube, also die Bauern, die ich kenne, sind nicht am Rande ihrer Existenz, um das mal kurz zu sagen. Und dann muss ich noch dazu sagen, ich habe da auch eine sehr aggressive Einstellung darüber, weil bei uns heute Nacht permanent die ganze Nacht die Bulldogs, also die Traktoren, die Straße hoch und runter gefahren sind, die ganze Nacht und gehupt haben. Und das war irgendwie Teil ihrer Sternfahrt oder whatever. Und ich habe keine Sekunde geschlafen.
Krass, aber das habe ich auch gelesen heute auf Twitter tatsächlich. Ein Bekannter von mir hat sich da auf Twitter beschwert.
Wo ich mir halt auch so denke, völlig falsche Zielgruppe des Protests, aber okay.
Darf ich noch kurz anmerken, eine kleine Sache noch, weil ein wesentlicher Unterschied, glaube ich, auch zur Protestform ist, dass die Bauern ihre Blockaden angekündigt haben und die Klimakleber das ja nicht tun tatsächlich. Also du kannst es theoretisch, weiß es. Aber das ist auch nicht so wichtig. Aber das wollte ich nur noch sagen.
Ja, aber ich glaube, es ist wäre wegen dieser Wahrnehmung der Leute.
Ja, auf jeden Fall. Aber dazu kommt eben noch, dass bei den Klimaklebern das ja sehr unvorhersehbar ist, wo sie als nächstes sind praktisch.
Boah. Sehr passend dazu.
Plötzlich da. Die sind einfach da. Zauberei.
Sehr passend dazu habe ich neulich ein Bild auf LinkedIn gesehen von Klimaklebern, die so einen Spielzeugtraktor dabei hatten und dann ein Schild dran geklebt haben. Wir dürfen das, wir haben einen Traktor dabei.
Ja, geil, habe ich auch gesehen. War nicht schlecht, tatsächlich, nicht schlecht.
Naja, okay, genug des Bauernbashings, wie gesagt, das ist meines mangelnden Schlafes und des Lärmpegels über den ganzen Tag geschuldet. Gehen wir nochmal in eine andere, in eine angenehmere Form des Lärmpegels über. Noah, präsentier uns doch nochmal deinen Bumper.
Hey, kennt ihr noch nicht meinen neuen Bumper?
Doch, ist doch wunderbar. Jetzt, wir haben ihn jetzt doppelt. Wir haben ihn einmal gesungen und einmal versuche ich ihn noch irgendwo reinzuschnibbeln. Vielleicht kriegen wir das
kannst
noch
du nicht drauf? Ey, ganz kurz, kannst du denn nicht irgendwie, oder kann man nicht irgendwie so drauf machen, dass dann nochmal so doppelt ist?
Ja, du bist hier der Musiker unter uns.
Ja, okay.
Ja. Berechtigter Einwand. Leute, es ist tatsächlich immer noch ein Fußball-Podcast. Man kann es kaum glauben. Wir wollten hier ein bisschen über Fußball reden und wir hatten ja jetzt die große Winterpause. Dieses Jahr ohne WM, lol. Und deshalb hat sich Brian gewundert, warum, wenn es schon keine WM jeden Winter gibt, warum gibt es eigentlich keine Hallenturniere mehr, keine Hallenmasters?
Ja, das ist eine Frage, die ich ja schon länger stellen wollte. Jetzt passt es auch endlich.
Warte, nur ganz, ganz kurz. Walle wollte gerade ein bisschen Lob für den Übergang. Das hast du richtig in seinem Gesicht gesehen. Walle, ich lobe dich für den Übergang. Der war sehr gut.
Hey, was habe ich gemacht? Ich habe gar keinen Übergang gemacht.
Doch, der war genial. Ich habe es in deinem Gesicht gesehen. So dieser kleine Smirk am Ende so.
Walle macht immer gute Übergänge. Da muss man aber ehrlich sein, ne?
Noah, ja, es war dein Herzensthema. Präsentiere uns deine Leidenschaft für Hallenmasters, für den Budenzauber.
Ich bin, ich habe es euch, glaube ich, auf YouTube auch mal geschickt. Es gab ja bis 2004 oder so Hallenmaster-Turniere von den Bundesligisten. Das heißt also, die Bundesliga-Vereine haben ihre Leute dazu hingeschickt, auch die Fußballprofis, um Hallenturniere zu machen. Das war irgendwie 7-7 in Indoor und das ist eigentlich schon auch geil gewesen, weil dann in der Winterpause dann teilweise Claudio Pizarro gegen Ebbe Sand gespielt hat in der Halle. Und muss sagen, ich find persönlich, Hallenfußball macht super viel Spaß, wenn man es selber spielt, aber es macht auch Spaß zum Zuschauen. Und dementsprechend habe ich mich gefragt, ja, warum gibt es das eigentlich nicht mehr? Und ich verstehe natürlich, dass die aus Verletzungsgründen und aus Trainingslagergründen und so weiter, Professionalität, dass es das auch nicht mehr so gibt. Aber ich würde es schon feiern, wenn es sowas wiedergeben würde, in irgendeiner Form. Und da komme ich eben direkt zum nächsten Thema Ballers League, ne? Das ist ja jetzt praktisch von Luki Podolski und Hummels einberufene Kings League-Adaption in Deutschland, die so ein bisschen auf diesen Zug aufspringt und, sag ich mal, in Deutschland, ja, diese Kings League-Version einbringt. Kurz zur Erklärung, die Kings League ist von Piqué erfunden, eine Liga, wo Influencer, Amateure und Celebrities zusammen Teams bilden und gegeneinander spielen. Und das war sehr, sehr erfolgreich in Spanien und jetzt will man es halt in Deutschland auch probieren. Und ich habe euch gefragt, meine Frage eigentlich ist an euch, glaubt ihr, das ist so eine Art Hallenmasters 2? Hat es das Potenzial oder ist es einfach nur Kommerzialisierung?
Ich glaube, es ist mit Sicherheit ganz spannend, das mal zu sehen. Diese Borders League, es ist ja heute, glaube ich, der Draft, so wie ich das richtig verstanden habe. Und nächste Woche soll es dann final losgehen. Vorher noch bei Felix Lobrecht in der Insta-Story gesehen, dass der heute tatsächlich auch da ist. Das heißt, vielleicht mischt der ja auch noch irgendwie mit. So wie ich das verstanden habe, poppen jetzt gerade immer noch nach und nach die Teams mit den jeweiligen Celebrities auf, so wie ich das kapiert habe. Das ist bestimmt ganz witzig, so als Art an sich. Aber ich verstehe nicht so ganz, warum sie das jetzt dann doch irgendwie wieder in die Zeit der Bundesliga reingelegt haben. Mhm. Also wäre es nicht viel smarter gewesen, das in der wirklich, wirklich, wirklichen Winterpause zu machen. Und ansonsten glaube ich, es ist nicht vergleichbar zu diesen Hallenmasters, von dem Budenzauber, von dem du gerade eben gesprochen hast, der früher offiziell ausgespielt wurde. Ich glaube, das war schon nochmal was anderes, wenn halt die wirklichen Bundesliga-Stars da aufgespielt haben. Und aber an sich muss ich sagen, ich habe die letzten 2 Wochen auch wieder Hallenfußball gespielt. Es ist halt ein anderer Sport. Es ist prinzipiell ein anderer Sport und deshalb, ich muss auch sagen, unsagbar schlecht im Hallenfußball. Also ich bin da auch gänzlich nicht dafür zu brauchen. Gefühlt weiß ich im Kopf, wo der Ball hin sollte, aber bis der Gedanke in meinem Fuß angekommen ist, sind schon wieder 3 Leute über mich drüber gerannt. Deshalb irgendwie, ich komme mit dem Sport nicht so richtig klar, aber es macht übel Bock. Zurück zu deiner Frage. Ja, ich glaube, es ist halt einfach eine Kommerzialisierungsgeschichte am Ende des Tages. Und es ist halt einfach so ein bisschen, wir holen die jungen Leute mal wieder ein bisschen ab und Ja, ich fände es, muss ich sagen, auch trotz des Verletzungsrisikos trotzdem cooler, wenn wir lieber einen richtigen Bodenzauber, ein richtiges Hallenmasters hätten.
Ja, meine Meinung dazu ist eigentlich gar nicht so. Also ich habe jetzt keinen großen Redeanteil dazu. Ich finde einfach, es ist was Cooles. Es ist montags. Was heißt, Leute, die wie ich Champions League, Europa League oder jeglichen Fußball vermissen unter der Woche montags, haben sich was anzuschauen. Und ich denke, dadurch, dass es in der Halle gespielt wird, können wir uns auf viel mehr Tricks und Sachen freuen. Denn ich weiß nicht, ob ihr Falcao kennt, den brasilianischen Spieler aus der...
Klar.
Ja, das, also dem zuzugucken, hat extrem viel Bock gemacht. Wer den nicht kennt, gibt einfach ein Falcao Hallenfußball und da seht ihr die wirklich überragende Tricks. Ich denke nicht, dass es an die Kings League von Piquet rankommen wird, denn das war ja wirklich ein riesen Angebot. Mhm. Und damit angefangen, dass der halt mit Ibai Llanos ist der erfolgreichste Twitch in der spanischsprachigen Welt, erfolgreichste Twitch-Star. Und da hatte er halt einen riesen Namen als Partner und es wurde immer besser und es gab dann immer die Gerüchte, ob gerade Kun Agüero mitspielt, weil er ja seine Fußballkarriere an den Nagel gehängt hatte. Dann gab es Gerüchte, ob irgendwelche Spieler von der MLS als dieser Masked Player da mitmachen, weil die haben ja gerade Winterpause gehabt. Also es wird nicht an diese Popularität drankommen, aber ich denke, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, die jetzt mehr und mehr Fans gewinnen wird. Und wie gesagt, ich denke, wegen diesem Showbiz, was es bringt. Und dadurch, dass es nicht ein offizielles Turnier ist, sondern so ein bisschen Street-Fußball-mäßig, kann es noch Leute, die Nase ein bisschen voll haben von diesem ganzen Kommerzialisierten, vielleicht überzeugen.
Also ich stimme euch da auch beiden zu. Also auf der einen Seite war da klar, Kommerzialisierung ist, es ist auf jeden Fall natürlich eine kommerzialisierte Form. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man da auf jeden Fall einen anderen Fußball auch sieht, den man sonst zu sehen bekommt. Und ich finde noch zwei Sachen, die ich sagen möchte. Erstens, also je mehr Teams, je mehr Celebrities praktisch ihre Teams vorstellen als Team-Captains, muss ich sagen, ich freue mich drauf. Also zum Beispiel Calcio Berlin wird ein Team stellen. Ich persönlich höre die sehr gerne. Das ist auch eine Dreierkette, die über Fußball viel redet. Auch eine. Nein, aber die sind sehr, sehr bekannt eigentlich, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr die kennt.
Die sind schon, ich mag die sehr. Ich sehe immer entweder TikTok-Ausschnitte von denen oder auch auf YouTube, wenn ich irgendwie eine Aufgabe habe, wo ich nebenher was hören kann. Hast du den Song gehört, den die gemacht haben über die deutschen Fußballtrainer?
Ja, übel geil. Niklas Levinson, Alter. Übel sehr geil. Stark.
Kann man nicht sagen. Ich habe dazu gewiped. Richtig stark, ja.
Ja, also dementsprechend irgendwie freue ich mich drauf und ich werde dem auf jeden Fall eine Chance geben. Ich weiß nicht, ob ich das dauernd schauen werde, aber ich werde es auf jeden Fall verfolgen. Und ich fand also tatsächlich, was ich habe letzte Woche recherchiert so ein bisschen, was ich extrem nervig fand, war tatsächlich die Informationen, die rauskamen, weil es war überhaupt nicht ersichtlich, eigentlich wann diese Liga startet und wie es funktioniert so richtig. Also das war irgendwie total weird. Auch der Instagram-Account fand ich ehrlich gesagt nicht besonders aufschlussreich. Da kann man vielleicht nochmal nacharbeiten, aber ansonsten freue ich mich.
Das dachte ich mir auch. Ich wollte auch kürzlich ein paar Informationen dazu raussuchen und habe mir auch irgendwie schwer getan, da jetzt wirklich richtige Infos zu finden, wann war es irgendwie passiert und habe das irgendwie auch nur über irgendwelche Drittanbieter, also irgendwie über irgendwelche, keine Ahnung, Sportmedien, Webseiten rausgefunden. Also das fand ich auch ein bisschen schwach. Aber ich glaube, wir können das Thema eigentlich ganz gut abschließen. Ich glaube, wir werden es alle auf jeden Fall erstmal verfolgen und uns erstmal anschauen, ob das uns catcht oder nicht. An sich finde ich es erstmal geil, dass es halt for free ist. Mhm. Also, dass man halt nicht jetzt schon wieder irgendeinen Kack-Streaming-Anbieter dafür bezahlen muss, sondern dass man
40 Euro im Monat?
Ja, eben, genau. Sondern, dass ich es einfach angucken kann. Und deshalb, ich glaube, wir werden es auf jeden Fall alle anschauen und vielleicht nächste oder übernächste Woche mal drüber sprechen, ob uns das jetzt getalkt hat und ob uns das jetzt abgeholt hat oder nicht. Kommen wir mal zum konventionelleren Fußball zurück, zu dem Fußball, über den wir ja normalerweise sprechen. Und zwar hatten wir ja jetzt die Winterpause und in der Winterpause gibt es bekanntlicherweise auch ein Wintertransferfenster, wo ich mich die Frage gestellt habe, war für euch dieses Wintertransferfenster irgendwie so ein richtiger Kracher dabei? War für euch was dabei, wo ihr sagt, ja, krass, habe ich nicht mit gerechnet oder war für euch so gar nichts dabei?
Also kurze Frage, ganz kurz, das Wintertransferfenster geht doch noch bis zum 31. Januar, oder?
Ja, aber jetzt bisher.
Okay.
Genau, also, das ist der Teil bei einem Podcast, wo dann einer von beiden antworten sollte, weil wenn dann niemand was sagt, dann ist es doch ein bisschen langweilig zum Zuhören.
Ich dachte, Noah holt aus und deswegen wollte ich sagen, ja, Noah macht den ersten Schritt, aber wenn es einen Wintertransfer gibt, der mich überrascht hat, weil es meinen Verein betrifft und ich glaube, der die gesamte Fußballwelt überrascht hat, aufgrund der Leistungen dieses Spielers die letzten Jahre, ist es Eric Dier von Tottenham zu Bayern. Für die, die es nicht wissen, Eric Dier ist ein eher defensiv eingestellter Mittelfeldspieler, kann aber auch als Innenverteidiger spielen. Englischer Nationalspieler, war bei den letzten zwei WMs dabei, war lange Zeit ein Hoffnungsträger und Leistungsträger von Tottenham, aber der hat extrem abgebaut, saß die letzten Jahre leistungsbedingt und verletzungsbedingt auf der Bank, und Bayern hat den geholt. Kleine Ablösesumme unter 5 Millionen, also das tut jetzt finanziell dem FC Bayern nicht weh, natürlich ist es arrogant zu sagen, aber es ist so ein unnötiger Wechsel, den keiner von uns versteht. Er trainiert mit der Mannschaft jetzt mit. Tuchel meinte auch, er wird ein System finden, wo Eric Dier als Rotationsspieler auf jeden Fall für mehr Sicherheit im defensiven Mittelfeld sorgen wird. Es ist aber nicht dieser Weltklasse-Sechser, auf den alle gewartet haben. Und der Wechsel von Palinha, von diesem portugiesischen Nationalspieler, wurde jetzt endgültig abgesagt, weil die über 75 Millionen wollen. Aber deswegen, das war der Wechsel, der mich am meisten überrascht hat, bis jetzt in dieser Transferphase.
Mein Munkel Tuchel wartet immer noch auf seine Holding Six.
Ja, aber das ist da ja vielleicht auf dem Papier schon, aber von der Qualität her bringt er, glaube ich, nicht das, was der FC Bayern braucht, um in der Champions League weit voranzukommen.
Für mich hat das voll diesen Daily Blind Wechsel-Vibe.
Ja, also
in einem halben Jahr wird man es auf Twitter unter Bundesliga Transfers That Happened finden.
Stimmt, ich habe das total verpennt, ich habe das total vergessen, dass Blind mal gewechselt. Ah, das ist ja random, stimmt.
Ja, das ist einfach so Angst, also vor lauter Angst, dass man irgendwie keinen gescheiten Ersatz hat. Ja, keine Ahnung. Ich verstehe es auch nicht so ganz, aber ich glaube, da hat auch viel Harry Kane wahrscheinlich eine Rolle gespielt, der gesagt hat, hey Bruder, ich brauche mal hier jemanden von meiner Seite, komm mal ran. So ein bisschen in dem Sinn.
Ja, stimmt. Weiß man das, ob die Spätzle sind?
Yes. Ob die was sind?
Ob die Freunde sind?
Die haben lang zusammengekickt. Ich gehe mal davon aus, die sind so befreundet wie Neuer, Kimmich und Müller. Kennen sich halt lang.
Ich glaube, das ist schon nochmal so ein Punkt gewesen, der halt einfach dazu noch spricht.
Tatsache, ein Transfer, den ich jetzt irgendwie so gar nicht auf dem Schirm habe, weil wenn ich jetzt so an dieses Transferfenster denke, dann waren irgendwie so die ersten zwei Persönlichkeiten, die mir in den Kopf geschossen sind, waren irgendwie Sancho und Timo Werner.
Ja.
Weil das fand ich schon eine überraschende Nummer eigentlich.
Also ich finde Sancho eigentlich nicht, aber Werner eher.
Nee, ja. Genau, ich meine Werner, ja.
Wenn ihr euch die Spielart und Weise von Tottenham euch anschaut, unter Big Ange, ist es gar nicht so verwunderlich, weil Werner ist auf dem Papier ein schneller Flügelspieler, der Pässe in die Mitte spielen kann und selber auch einen Abschluss findet. Das hat er jetzt die letzten 2,5 Jahre ein bisschen weniger gemacht als die Jahre zuvor. Aber er passt in dieses System von dem schnellen Spiel. Ich meine, er ist ein Spieler, von dem ich denke, dass er Son auf jeden Fall ergänzen kann.
Ja, aber das Krasse bei Werner ist ja halt, dass er eigentlich seit seinem Wechsel damals zu Chelsea nach seiner Form sucht. Also da war er bei Leipzig wirklich stark und wirklich verlässlich, aber seit eben diesem Wechsel zu Chelsea kommt er irgendwie nicht mehr so richtig an seine Topform ran, ja, jetzt auch nicht in Leipzig.
Nee, aber er hat ja in Chelsea schon nicht schlecht gespielt und er hat ja jetzt direkt im ersten Spiel eine Vorlage gegeben. Im Spiel, wo Rasmus Højlund wie heißt er, der von England, von Man United,
Wen meinst du?
Den Einstürmer, der Zehner, wie heißt er?
Greifenschlauch. Rashford?
Rashford. Richarlison und Werner Vorlage, das ist schon auch verrückt.
Ja, nee, aber auf jeden Fall ein starkes Spiel, und ich hab mir auch die Highlights angeschaut. Werner passt in dieses System, also natürlich ist es eine verwunderliche Wechsel, weil Werner auch, wie du gesagt hast, der nicht ins System passt, der hat seine Leistung nicht hervorgebracht, aber ich denke, diese 6 Monate können ihm auf jeden Fall gut tun, was auch für uns als Anhänger der deutschen Nationalmannschaft positive Auswirkungen haben könnte im Sommer.
Ja, das stimmt. Wir sind ja immer noch händeringend auf der Suche nach fähigen Nationalspielern. Ich hätte allerdings bei Werner echt irgendwie damit gerechnet, dass der eher in Deutschland wechselt auf Leihbasis. Also da hätte ich mir jetzt richtig gut sowas wie Frankfurt oder irgendwie so eine Geschichte vorstellen können, die sich ja dann wiederum auch anderweitig verstärkt haben. Aber Brian wollte noch was zu Werner sagen.
Ja, gerade noch zu Werner. Ich finde, also auf den ersten Blick ja, aber auf den zweiten Blick, erstens, er kennt die Stadt, er war ja schon in London, er kennt die Liga auch und Tottenham ist, sage ich mal, schon in need of players so ein bisschen und Werner auch. Also deshalb eigentlich an sich, wenn man auf den zweiten Blick hinschaut, finde ich ein geiles Match und ich kann auch noch, um das einfach zu sagen, er hat ja auf linke Außenbahn gespielt. Da funktioniert er, finde ich, auch am besten. Also deshalb kann es so gut sein, dass es ein gutes Match wird.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei Werner einfach auch relativ hohe Gehaltsvorstellungen eine Rolle gespielt haben. Deshalb wahrscheinlich hat das dann auch eher den Ausschlag gegeben, dass er ins Ausland gegangen ist. Kommen wir mal zum zweiten Transfer, den wir gerade auch schon angesprochen haben, Sancho, wo ich sagen muss, wo ich mich jetzt erstmal frage, also ich habe da irgendwie gar keine richtige Meinung dazu, weil ich habe das irgendwie so gelesen und dachte mir irgendwie, weder dachte ich mir, stark, BVB, smart, noch dachte ich mir, oh je, wen haben sie sich denn da jetzt geholt? Irgendwie finde ich, das ist für mich gerade irgendwie so eine egale Persönlichkeit.
Da würde ich gleich reinspringen. Ich ziehe nämlich eine Parallele zu Nuri Sahin. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. Der hat ja auch, war Leistungsträger beim BVB in einer sehr erfolgreichen Zeit, ist dann gewechselt zu Real Madrid, hat da sein Glück nicht gefunden, verletzungsbedingt, whatever, kam zurück und war okay. Also es war jetzt nicht der absolute Retter der Mannschaft, aber er hat eine okay Phase durchlebt beim BVB. Ich denke, bei Sancho werden wir was Ähnliches erleben, nur meine Prognose ist, Sancho wird leider nach 2-3 Spieltagen, wo er durchaus Tore und Assists liefern wird, wie jetzt auch am vergangenen Spieltag, wird er wieder in dieses Muster verfallen, was er in Man United jetzt wirklich lange hatte, nämlich, dass er faul ist. Weil wir haben es gestern besprochen, er war beim BVB jetzt auch kein Trainingsmonster in seiner ersten Phase da, aber er war halt spielerisch top und hat wirklich zusammen mit Haaland und Bellingham sehr gut harmoniert. Aber jetzt fehlen diese Spieler und ich denke, also Sancho wird jetzt nicht der Befreier sein vom BVB. Er wird 2-3 gute Spiele haben, dann kurzen Leistungstief und dann verfällt er wieder in dieses Muster, was er jetzt in Man United hatte.
Ja, ja, ich glaube, Entschuldigung, Brian.
Na, das ist gut. Ich wollte nur anmerken, dass halt, glaube ich, der Kontext jetzt ganz anders ist. Also, ich meine, Man United scheint ja jetzt auf jeden Fall für die Entwicklung von Spielern eher gefährlich zu sein, weil das Umfeld wohl ja nicht so gut ist, was Management und Trainer angeht. Und ja, ich muss sagen, dass Dortmund sicherlich gerade für Sancho, der den Verein gut kennt und auch den Trainer, glaube ich, auch vertraut, da vielleicht einen anderen Effekt hat, selbst wenn er jetzt mal ein Leistungsfeld tief fällt.
Ja, aber ich finde es gerade bei Sancho eben, was Hannes gerade schon angesprochen hat, irgendwie richtig spannend, dass man ihm halt jetzt schon auch in Dortmund so ein bisschen damit rechnet, dass bei ihm wieder das Problem aufkommen wird, eben mit diesem Foulsein. Weil ich weiß nicht, ich habe eben ein Interview von Kehl gelesen, wo er halt auch irgendwie direkt darauf angesprochen wird und direkt gesagt hat, ja, noch ist er immer pünktlich im Training, so nach dem Motto. Also man rechnet irgendwie, also man weiß ja schon auch, dass man sich so einen gewissen Charakter in die Mannschaft wieder geholt hat. Obwohl ich jetzt auch nicht so ganz weiß, ob das jetzt die Lösung für den BVB ist. Dabei haben sie ja auch noch auf anderen Posten sich verstärkt. Und zwar im Trainerteam, wo ich auch sagen muss, auch spannend, es gab ja irgendwie kurz vor der Winterpause diese Krisensitzung beim BVB mit Watzke, Kehl und Terzic, wo ja aber auch so mehr oder minder überraschend die Nachricht kam, dass Terzic bleibt. Und dann haben sie sich irgendwie so anderweitig verstärkt. Klärt mich nochmal auf, wer ist alles zurückgekommen?
Sahin ist zurückgekommen und und Sven Bender, richtig.
Sven Bender, ja. Ja, also versuchen sie damit jetzt irgendwie so an die BVB-Identität irgendwie so zu appellieren oder ist das jetzt wirklich eine Trainerteam-Bereicherung?
Ich denke, die werden eine ähnliche Rolle spielen wie Sandro Wagner im Trainerstab des DFBs. So ein bisschen die Emotionsträger und Sympathieträger, aber ich meine, wenn man uns die Karriere von den beiden auf dem Trainerposten anschaut, ist da wirklich nichts Überragendes dabei.
Ich glaube, Brian und ich haben genau den gleichen Gedanken, deshalb überlasse ich Noah direkt mal den Vortritt.
Danke. Also ich stimme dir zu, Hannes. Ich glaube, auf jeden Fall ist da eine Frage der Identität. Man darf nicht vergessen, Kehl hat mit Bender und Sahin zusammengespielt lange. Ne, also da ist auf jeden Fall auch eine persönliche Komponente dabei. Und ich glaube auch, dass Kehl im Zuge des Machtkampfs mit Aki Watzke sich auch versucht da und auch Terzic teilweise versucht ein bisschen selber den Rücken zu stärken mit zwei von seinen Leuten. Das muss auch so gewertet werden, denke ich. Des Weiteren ist ja Nuri Sahin bei Antalya in Türkei Cheftrainer gewesen und Manager. Das heißt, er hat sowohl als Sportdirektor als auch als Trainer fungiert und somit bringt er ja auch schon extreme Erfahrungen mit und er hat es ja nicht schlecht da gemacht. Ich glaube, sein Punktestand war jetzt nicht überragend, aber das ist eines der größten Trainertalente in Europa. Und da hat sich der BVB sicherlich nicht dumm verhalten, den sich mal schön unter die Fittiche zu nehmen und dann im Zweifelsfall im Sommer als Cheftrainer zu installieren. So, das kann ich mir vorstellen, ist die Strategie. Angenommen, Dortmund wird, was weiß ich, Dritter und Halbfinale Champions League, dann bleibt meinetwegen Terzic. Aber in allen anderen Fällen kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann der nächste Trainer vom BVB eigentlich schon feststeht.
Ja, spannend, jetzt hatten Brian und ich doch nicht die gleichen Gedanken. Und zwar dachte ich mir jetzt halt gerade, wenn du sagst, sie holen sich den für die Motivation, diese Sandro Wagner Trainerteam-Rolle, für die Motivation und so die Identität und für die Leitfigur so. Ja, aber ich dachte, das wären die Charaktereigenschaften, die Terzic auszeichnen. Also, weil Terzic ist ja kein Taktikmonster. So, also vor allem, was man vor allem gegen Ende der Hinrunde gesehen hat. Wenn man ihm ja jetzt das nicht mal mehr zutraut, was kann der denn dann noch? Also, ernst gemeinte Frage. So, also, es ist ja schon länger klar, dass es nicht der richtige Trainer ist. Und wenn wir jetzt aber sagen, okay, wir gehen davon aus, dass man, Brian hat einen komplett richtigen Punkt mit Sahin, dass das vielleicht ein langfristiger Plan ist, aber mit Bender dann irgendwie so die Identitätsfigur quasi reinholt in den Verein. Das war doch eigentlich gerade eben Terzic, hier, ich denke an die Bilder vor der Südkurve. Nee, wie heißt das bei denen? Gelbe Wand, wo er da geweint hat, als sie die Meisterschaft aus den Händen gegeben haben. Ich dachte, das wäre genau das, warum sie ihn überhaupt da behalten haben. Deshalb kann ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Wahrscheinlich, also aus meiner Perspektive hätte es, glaube ich, mehr Sinn gemacht, Terzic einfach rauszuschmeißen und Sahin direkt zu installieren. Und von mir aus direkt im Doppelpack mit Bender.
Aber also Noah und Walle zu dem, was ihr gesagt habt. Noah, ich lasse mich sehr gerne was des Gegenteils belehren, aber ich weiß nicht, ich denke nicht, dass Nuri Sahin einer der heißesten Trainertalente in Europa ist. Ich denke, da gibt es einige, die vor ihm stehen. Ich schaue mir auch gerade seine Bilanz an. Er hat einen Punkteschnitt in der türkischen Super League von 1,41 Punkte. Jetzt nicht schlecht, aber auch nicht stark. Hat 17 Spiele als Trainer gemacht. Das spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass er der absolute Bonds-Coach wird. Aber wie gesagt, wir schauen, was wird. Das erste Spiel haben sie hier gewonnen. 3-0, souverän.
Schauen gegen Darmstadt, Junge. Alles andere wäre eine Farce.
Ja, die haben gegen Heidenheim 2-2 gespielt in der Hinrunde.
Ja, aber jetzt, also wie, ach, das hat mich erst wieder aufgeregt, als da alle den Sancho in den Himmel gelobt hat, weil er einen Assist geliefert hat. Ja, Junge, gegen Darmstadt. Wenn er da keinen Assist macht, dann weiß ich auch nicht.
Ja, vor allem war die erste Halbzeit auch wieder scheiße.
Es war ja wirklich kein ansehnlicher Fußball, der da gespielt wurde.
Ja, ist auch beim BVB seit 2012 so. Was ich kurz sagen wollte zu dem Sancho-Transfer, die am meisten verloren haben, eigentlich in der gesamten Story, ist Man United.
Die haben 85 Millionen für den damals bezahlt, gell?
Richtig viel Geld hingebrettert, dem 350.000 Pfund wöchentlich gezahlt, dafür, dass er PlayStation gespielt hat zu Hause. Und jetzt geht er nach Dortmund, spielt Champions League Achtelfinale. Man United ist aus allen europäischen Wettbewerben rausgeflogen und sie zahlen sein Gehalt weiter.
Aber ganz ehrlich, also ganz kurz, ich muss mal jetzt mal einen kurzen Rant gegen die ganze Premier League eigentlich und inklusive Man United insbesondere loslassen. Was da mittlerweile abgeht, ist eigentlich auch inakzeptabel. Erstens wird die Bundesliga, zumindest auf Twitter, von diesen nervigen Fans als Farmers League die ganze Zeit beschimpft, während die englischen Vereine ziemlich abkacken sind im europäischen Geschäft, wenn es dann mal in direkten Vergleich geht. Und zweitens finde ich immer das so lächerlich, weil die englischen Vereine häufig dann die Spieler eigentlich gar nicht weiterentwickeln, sondern nur irgendwie teuer Geld dafür bezahlen und wenn sie 2 Jahre nicht funktionieren, wieder absetzen. Das ist irgendwie sehr merkwürdig und Man United ist da wirklich im Besonderen zu nennen. Sehr traurig, was
da abgeht. Die Premier League ist richtig groß darin, Spieler zu verheizen, richtig.
Ja. Ich glaube, ein Verein, der das ein bisschen anders gerade macht, zwei, die mir gerade einfallen, ist Aston Villa. Bei dem haben sich einige Spieler, zum Beispiel Watkins, gezeigt, dass sie wirklich eine Entwicklung machen können. Und Man City. Ich rante eigentlich meistens gegen Man City, weil ich die nicht mag. Aber die haben in den letzten Jahren viele Spieler, die sie bekommen haben, auf jeden Fall weiterentwickelt. Ich glaube, Beispiel Nummer 1 ist Kevin De Bruyne und Haaland. War schon immer ein guter Neuner, ist aber jetzt noch ein bisschen gewiefter geworden. Ich denke, Man City macht eine gute Aufgabe, aber was du gesagt hast, Man United, der größte Spieler der Fußballgeschichte, hat es ja in einem Interview mit Piers Morgan gesagt, Cristiano Ronaldo, dass da einiges falsch läuft. Und er hat es schon damals gesehen, wisst ihr, was ein Typ, weißt, er spricht einfach Probleme an, bevor die Öffentlichkeit davon weiß. Er
hat ja, Hannes, gut, danke, genug Ronaldo-Content. Noah, du hast uns für diese Woche ein Quiz mitgebracht. Ich würde sagen, bevor Hannes hier jetzt anfängt, wieder zu schwärmen über den ach so guten Cristiano Ronaldo, bitte beglücke uns mit dem wöchentlichen Dreierkette VBH Quiz.
Ja, Leute, jetzt habe ich mal nicht reingerufen. Ich habe es mir kurz überlegt, aber ich wollte
nächste, nicht. Beim nächsten Bumper singst du bitte wieder mit.
Ja, vielleicht. Ja, ich habe euch ein Quiz mitgebracht. Gebt fein 8. Nee, ich habe mir gedacht, aufgrund dieses sehr besonderen Trauerfalls in dieser Woche. Nee, Quatsch, vor einer Woche. Habe ich ein Quiz über den großen Kaiser mitgebracht.
Oh, den Franz.
Bitte?
Den Franz.
Ja, ich habe, wir reden ja wahrscheinlich noch gleich drüber, deshalb passt es vielleicht ganz gut als kleine Einstimmung. Und zwar können wir ja direkt starten. Ne? Franz und ich, wir beide sind ja eigentlich, wenn man es genau nimmt, Kollegen. Wusstet ihr das?
Gute Freunde kann niemand trennen.
Ja. Wieso seine Kollegen?
Der Typ hat nämlich eine Platte rausgebracht.
Ach so.
Und jetzt hat Walle schon
mal gesungen.
Ja, Walle hat leider schon die Frage so ein bisschen beantwortet. Ich wollte nämlich wissen, wie hieß der Song, den er damals gebracht hat. Walle, bitte?
Gute Freunde kann niemand trennen, oder?
Richtig, ja. Und jetzt stelle ich halt meine Frage kurz um. Auf welchem Platz der Hitparade, der deutschen Hitparade, hat er denn erreicht?
Eins.
Hannes?
Nee, ich glaube nicht eins. Das hat nämlich irgendjemand erwähnt jetzt die ganze Zeit, wo die ganzen Dokus über ihn gekommen sind. Ich sage es, Nummer 10. Er hat es nicht mehr geschafft.
Hannes ist nah dran. Platz 7 der deutschen Hitparade hat Gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde
sind nie allein.
Ja, geil, oder? Schon stark. Nächste Frage. Welches weniger bekannte Hobby hatte Franz Beckenbauer eigentlich noch ausgeübt? Wisst ihr das?
Boah. Kriegen wir Antwortmöglichkeiten?
Wenn es keiner weiß, gerne, ja.
Oder sag in welche Richtung es geht. War das auch Sport oder etwas anderes?
Ja, also erstens A, Minigolf.
Okay.
B, Reiten. C, Pokerspielen. Oder D, Schwimmen.
Es ist Reiten.
Ich denke, es ist Minigolf. Also die letzten zwei sind nicht, weil du hast zu lange überlegt.
Das ja, ich hatte mir keine Auswahl. Ich hatte nur die Antwort. tatsächlich Reiten, ja. Das war ein Hobby, was er in den 60ern, 70ern ausgeübt hat. Reiten. Alter. So, und jetzt, ich habe mir über was überlegt, anstatt das Quiz noch weiterzumachen, das sind zwei kleine Fragen. Ich habe mir ein kleines Spiel überlegt und das habe ich Kaiser oder Ketzer genannt. Ui. Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde einige Zitate vorlesen und ihr müsst entscheiden, ob das der Kaiser gesagt hat oder eben ein Ketzer, also jemand, der nicht der Kaiser war. Verstanden?
Ja, klar. Ich bin ganz gespannt.
Ja, eigentlich müsstest du das machen, Walle, mit deiner Stimme, ne? Aber.
Wieso mit meiner Stimme?
Ja, weil du das so gut nachmachen kannst, das Bayerische. Das kann ich ja nicht.
Nee, das machen wir nicht.
Naja, auf jeden Fall.
Kulturelle Aneignung, Noah, das dürfen wir nicht machen.
Erstes Zitat. Die Schweden sind keine Holländer. Das kann man ganz genau sehen.
Das hat er gesagt.
Das glaube ich auch, dass er das gesagt hat.
Exakt. Das war der Kaiser. Nächstes. Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken.
Nee, das hat irgendjemand anderes gesagt.
Ja, das hat mich
verstanden. Das hört sich nach so einem Matthäus-Zitat an.
Ja, korrekt. War Lodder. War unser Ketzer Lodder. Dann nächstes Zitat. Er bläst zwar wie ein Blasengel, aber das ist normal. War wie ein Blasengel, aber das ist normal.
Also da hätte ich gerne den Kontext danach. Ich sag das von jemand anderem.
Ich denke, es ist von Franz.
Es war tatsächlich der Kaiser und zwar über Steffen Effenberg.
Stark.
Über einen Tiger. Okay, nächstes Zitat. For me, it's scheißegal.
Das war also, nicht.
Doch, das könnte so was typisch Bayerisches sein. Doch, glaube ich, das war der.
Es war tatsächlich Uli Hoeneß über den nächsten Wunschgegner bei der Champions League. Also knapp daneben. Ketzer.
Der ist wirklich ein Ketzer.
Passt, gell? Nächstes Zitat. In einem Jahr habe ich mal 15 Monate durchgespielt.
Nee, das kann so Klinsmann gewesen sein.
Nee, ich gehe auf Franz.
Das war tatsächlich Kaiser Franz. Fuck. Ja. Okay, jetzt kommen wir zum letzten Zitat, ne? Ich glaube nicht, dass wir das Spiel verloren hätten, wenn es 1-1 ausgegangen wäre.
Oh. Ja, das ist auch von ihm.
Oh, ich denke nicht, dass es von ihm war. Nee, das hört sich auch so ein bisschen dumm an. Auch Klinsmann.
Ja, ihr habt es mit Klinsmann. Das war tatsächlich Uli Hoeneß.
Ah, Mann!
Richtig viel Hoeneß-Content hier.
Ja, ich muss tatsächlich Props auch an Elf Freunde, die hatten so ein Zitate-Gegenüberstellung von Uli Hoeneß und Franz Beckenbauer, da habe ich ein paar rausgenommen, aber auch ein paar selber. Also ich finde, er bläst zwar wie ein Blasengel, aber das ist normal.
Das finde ich stark, hätte eigentlich gern, dass Blasengel unser Folgentitel wird.
Ja, ich hatte, ja, nicht schlecht. Oder scheißegal. Naja, das war mein kleines, aber feines Quiz über den großen Kaiser, den letzten Kaiser von Deutschland, Franz
Beckenbauer. Wunderbar, danke dir, Brian. Ich würde sagen, du darfst direkt den Moderationsstab weiterbehalten und wir leiten, wie immer, greift Brian hektisch jetzt zu deinem Handy, weil er merkt, ah ja, stimmt, nach dem Quiz, ah scheiße, da war ja was, da kommt jede Woche Kicktipp aktuell.
Ja, Kicktipp. Also erstmal saugeil, es machen noch so viel mit. Ich habe irgendwie gedacht, nach der Pause jetzt, dass es irgendwie so ein bisschen aufhört, aber es wäre wirklich eine sehr große Partizipationsrate, freut mich sehr. Ja, es gibt einen neuen ersten Platz, und zwar Checker. Das ist auch derjenige, der, glaube ich, 100% unseres Podcasts gehört hat.
Ja, Grüße nach München mittlerweile, oder? Grüße nach München.
Genau.
Deswegen steht er auch auf Platz 1.
Nee. Dann kommt, muss man von uns drei natürlich Hannes loben, der auf Platz 9 ist, mit 8 Punkten Abstand auf Platz 1.
Chapeau.
Ja, wirklich, also ganz klar. Und Walle und ich, also das sind ja nur noch 3 Punkte auseinander. Das ist eigentlich gleiche Platzierung. Platz 28 für Walle, Platz 31 für mich.
Ich möchte an dieser Stelle hervorheben, dass wir alle drei es diese Woche sehr gut gemacht haben. Wir haben nämlich alle drei 12 Punkte ertippt.
Ja, es war eigentlich ganz gut. Und Spieltagssieger SC Pullover und Linus. Also da auch.
Hey, Grüße nach Freiburg. SC Pullover stark. Wunderbar.
Ja,
wusste ich gar nicht.
Gerne weiter tippen und sich auf die schönen Preise am Ende der Saison freuen.
Ich würde gerne noch einen Namen hervorheben, nämlich Gruder der Große. Mitten in der Saison eingestiegen, tippt aber weiterhin eifrig mit. Das freut mich natürlich sehr.
Ja, da sind so ein paar ganz nicht die. Ja, stimmt. Geil.
Ja.
Aber sind wirklich immer noch 36 Leute, die mitmachen.
Also, das ist stark. Ja, wunderbar. Und muss sagen, damit wir die Partizipationsrate weiterhin so hoch erhalten, haben wir noch ein kleines Announcement zu machen, wo ich sage, nehme ich auf meine Kappe, hätte eigentlich diese Woche schon alles starten sollen. Ich werde damit aber versprochen, nächste Woche starten. Vielleicht dachte mir, es ist vielleicht auch schöner, wenn wir es erstmal im Podcast announcen. Und zwar werden wir jetzt, jede Woche wird einer von uns zum Ende der Woche vor Beginn des Bundesligaspieltags seine Tipps auf Instagram mit euch teilen und ein bisschen darüber was erzählen, warum er denn überhaupt so getippt hat. Und dann könnt ihr euch ja, wenn ihr wollt, wenn Hannes das erzählt, euch daran orientieren. Wenn Brian oder ich das euch erzählen, dann ignoriert das am besten einfach.
Genau, das Gegenteil einfach machen.
Hoffen wir, dass wir euch so ein bisschen mehr von dem Kicktipp-Game mitgeben können, weil es erfreut sich ja großer Beliebtheit.
Nee, aber wirklich, ich freue mich auch immer, zwar muss ich mich erinnern immer wieder dran, dass ich es dann doch mache, aber man ist dann schon immer so, ach, was habe ich eigentlich getippt am Samstagabend? Und dann immer die Ernüchterung.
Ich schau so oft auf mein Handy während des Bundesligaspieltags, das kannst du dir nicht vorstellen.
Habe ich mittlerweile gelassen, weil ich hatte echt so Spieltage, wo ich richtig gut war und dann am Ende 2 Punkte, weil während des Spiels halt gut war.
Oh, vor der Winterpause war ich teilweise auf Platz 2. Dann haben Heidenheim und Freiburg und alles ist Bach runter und ich bin auf dem 11. Platz.
Wisst ihr, was so geil wäre, wenn man praktisch gegen die Quoten tippt und richtig liegt, dass man dann noch extra Punkte bekommt? Das wäre richtig geil.
Das wäre geil.
Das wäre der Wahnsinn.
Das wäre brutal.
Ja, wunderbar. Aber vielen Dank fürs Mitmachen auf jeden Fall.
Vielen Dank. Kicktipp aktuell bleibt auf jeden Fall wie immer dran. Wir werden euch immer weiterhin mit viel Content versorgen. Und jetzt, passend zu unserem Quiz, wir haben es gerade eben schon etwas anteasern lassen, wollen wir natürlich über den tragischen Trauerfall, den der deutsche Fußball oder der Weltfußball zu bedauern hatte, jetzt auch im Rahmen der Winterpause. Und zwar hat sich der Kaiser Franz höchstpersönlich ist abgedankt und ist leider verstorben. Und ich würde sagen, ich wollte in das Thema mal so ein bisschen einsteigen mit der Frage, was verbindet ihr mit Franz Beckenbauer oder wenn ihr den Namen Beckenbauer hört? Weil ich glaube, dass es ganz spannend ist, zu sehen, wie wir darüber denken. Weil ich glaube, die meisten Menschen, die das in den letzten Tagen so darüber gesprochen haben, darüber debattiert haben, waren dann doch eher der älteren Generation und wir gehören ja dann einer eher jüngeren Generation an, was das Thema Franz Beckenbauer angeht. Deshalb, Hannes, so aufgewachsen, geboren in Südamerika, was verbindest du denn eigentlich mit Franz Beckenbauer?
Mit Franz Beckenbauer verbinde ich an erster Stelle die WM 2006, denn die WM 2006 war ja der erste Startschuss für mich ins Fußballer-Fanleben und da hat mir mein Papa erklärt, dass die Person dieser Herr mit weißen Haaren, der die ganze Zeit auf den ganzen Bildern neben Goleo steht, der Franz Beckenbauer ist. Und hat mir ein bisschen erklärt, wer das ist. Aber meine erste Verbindung, meine erste Konnotation zwischen mir und Franz Beckenbauer ist WM 2006. Danach natürlich die ganze Story, wie er den FC Bayern aus einem Zweitligaverein zur Spitze Europas bzw. Spitze der Welt geführt hat. Weltmeister geworden. Aber meine erste Connection dadurch, wie du gesagt hast, dass wir ihn nicht als Spieler erlebt haben, sondern eher nicht mal mehr als Trainer, sondern als Funktionär, ist meine erste Verbindung der Franz als die Person, die die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland geholt hat.
Es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe tatsächlich die 2006er WM nie mit ihm verbunden. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass er irgendwo aufgetreten ist oder so. Wahrscheinlich habe ich es intuitiv schon gesehen, aber das würde ich nicht sagen, dass ich das damit verbinde. Für mich war er einfach immer da. er war immer dieser Mister, also er war nicht Mister FC Bayern, so wie Uli Hoeneß, sondern er war halt immer der Präsident, so, ne, der repräsentative Funktionär von FC Bayern, der da eben, wie alle es ja auch sagen, so ein bisschen über dem Ganzen geschwebt ist, als die große Lichtgestalt, in Anführungszeichen, des deutschen Fußballs. Ich hatte so in meinem WM-Buch von Sportbild, was ich sehr, 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 sehr häufig angeschaut habe als Kind, von der WM 2006, so eine alte Historiensammlung von den WMs. Und da natürlich war das Bild auch von ihm, wie er den Pokal hochhebt, ein sehr wesentlich Bild, was ich sehr natürlich für mich schwarz-weiß, sehr alt für mich auch vorkam, aber dann auch eben diese Figur in mein Leben getreten ist. Vielleicht das die erste Verbindung war.
Ja, also bei mir ist das eigentlich relativ ähnlich zu Hannes. Ich habe Beckenbauer auch so in Erinnerung mit so der Mann, der die WM nach Deutschland gebracht hat und der Mann, der irgendwie in jedem Stadion war und immer mit dem Heli von Stadion zu Stadion geflogen ist und wunderbar ist. Aber ich muss eigentlich, also das ist meine erste Assoziation und dann so meine richtige Verbindung zu Franz Beckenbauer, muss ich leider sagen, ist halt in Anbetracht unseres Alters und wie er sich halt dann gegeben hat, relativ negativ, muss ich einfach sagen, weil ich mit dem Spielern Franz Beckenbauer und mit dem Trainer ja nichts am Hut habe. Ich habe ihn ja sportlich nie erlebt. Die einzige Funktion, wie ich ihn erlebt habe, war halt eben als Funktionär, der Korruptionsgelder ausbezahlt hat und deshalb, oder der sich vor die Kameras gestellt hat, als es um die WM-Vergabe 2010 ging und gesagt hat, ich habe noch keinen Sklaven gesehen, wo ich mir auch denke, ja, sehr schwierig. Deshalb, es wurde ja auch viel darüber gesprochen in letzter Zeit jetzt, dass die deutsche Gesellschaft ihn zu Unrecht verheizt hat, wo ich sagen muss, vielleicht auch einfach nichts. Vielleicht muss man auch einfach mit den Konsequenzen leben, die man zu tragen hat, wenn man eben so handelt, wie er gehandelt hat.
Ich finde es gut, dass du es sagst, weil ich glaube auch, dieser Satz mit diesen Sklaven ist auch eine der bedeutenden Erinnerungen, die ich an ihn habe, weil da auch er in mein Leben getreten ist, eben auch als eher negative Persönlichkeit. Ich wollte noch gerade einbringen, eine sehr enge Verbindung, die ich auch relativ früh hatte, war tatsächlich das WM-Finale 1990 und zwar, weil mein Vater mir die DVD gezeigt hat. Also der hat mir praktisch das Spiel gezeigt und mir gezeigt, damals wurden die Weltmeister, Trainer Franz Beckenbauer, so. Deshalb, das ist mir auch noch gerade gekommen. Also schon auch in dem Sinn spielerisch bedeutend, aber tatsächlich, wie du sagst, in unserer Generation eher eigentlich negativ leider.
Ich würde es bei mir gar nicht so einstufen, dass ich ihn negativ betrachte. Ich denke, das ist so, ich weiß nicht, wie ich es betiteln soll, aber es ist ein typisches deutsches Luxusproblem. Jede andere Nation würde sich über eine Lichtgestalt, wie sie Franz Beckenbauer im Sport nun mal war, den heilig sprechen. Und das merkt man auch durch seinen Tod jetzt, wie viele Vereine, wie viele legendäre Spieler ihm gedenken. Man merkt es bei dem Tränenfluss von Stefan Effenberg oder Christian Streich, dass das war einfach eine Persönlichkeit, die den Fußball weit darüber hinaus geprägt hat. Und ich denke, es werden viele Leute ihm jetzt vieles verzeiht haben, weil die Figur Franz Beckenbauer, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber war zu einer Zeit die Lichtgestalt des deutschen Fußballs, wo Deutschland immer noch mit dem Nachkriegs, mitten noch in der Nachkriegszeit war. Klar, das war 30 Jahre später, aber ich denke, das können wir uns nicht vorstellen. Und was mir mal erklärt wurde, ist, dass Franz Beckenbauer zu dieser Zeit halt dieser Lichtfunken war, so hey, klar, Wunder von Bern, 54, aber danach hat er wirklich was etabliert und durch den Fußball auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Hoffnung gestiftet, aber keine Ahnung, du kannst es zu diesem Zeitgeist, mit diesem Zeitgeist vergleichen, dass vieles wieder bergauf gegangen ist in der deutschen Gesellschaft nach wirklich jahrelang miserablen Zuständen. Und das können wir uns in dieser Generation gar nicht vorstellen und deswegen denke ich, der Impact, den Franz Beckenbauer für diese Generation hatte und weshalb ihm auch so viel verziehen wird, das können wir uns gar nicht vorstellen.
Ja, ich glaube auch, dass er sinnbildlich dafür steht, diesen Aufstiegsgedanken. Ne? 1945 in zerbombten München geboren, Arbeiterkind mehr oder weniger und halt wirklich aufgestiegen, monetär, aber auch gesellschaftlich in die Elite. Und das ist natürlich auch dieser Aufstiegsgedanke vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist ja auch irgendeine Geschichte der Bundesrepublik, wenn nicht die Geschichte. Und ich glaube, deswegen konnte man sich auch mit ihm identifizieren, weil er eben auch durch viele Aktionen auch so, sag ich mal, total im Bild der Deutschen wurde. Er war ja der erste Fußballer, mit dem großflächig Werbung betrieben wurde in Deutschland. Knorr-Suppen oder eben dieser Song, Gute Freunde kann niemand trennen. Ne? Also das sind ja alles so Sachen. Er war eigentlich so eine Art Maskottchen der Bevölkerung gefühlt am Ende. Und deshalb, also der erste deutsche Weltbürger, der erste deutsche Werbestar, sicherlich wichtiger als mancher Bundeskanzler, was die Bekanntheit anging, gerade auch international. Und deswegen, glaube ich, also einfach von der Wichtigkeit her nicht wegzudenken.
Ja, also ich wollte es nur noch mal kurz klarstellen. Ich glaube, diese Negativassoziation, die Brian und ich haben, hat ja nichts damit zu tun. Wir wollen ihm ja nicht seine sportliche Bedeutung absprechen. Wir wollen ja auch nicht dafür absprechen. Ich schreibe ja auch nicht der älteren Generation vor, dass die ihn als positive Lichtgestalt sehen dürfen und werden. Und werden sie auch immer tun. Und das verstehe ich ja auch total. Also das habe ich absolutes Verständnis dafür. Alles, was ich sage, ist, dass ich mir ja deshalb nicht von einer älteren Generation erklären lassen muss, wie ich diesen Mensch zu sehen habe. Weil ich sehe den Mensch eben halt so, wie er in meiner Zeit, als ich gelebt habe, wie er sich halt gegeben hat und wie er aufgetreten ist. Und eigentlich ist er gerade bei all dem Positiven, was wir gerade erzählt haben, für was er stand, für was er auch wirklich selber einstand und was er eigentlich auch verkörpert hat, eigentlich auch dieser nette junge Spieler aus München, eben aus einfachen Verhältnissen, dass selbst der es eigentlich nichts geschafft hat, in dem Fußballgeschäft sauber zu bleiben. Also, dass selbst der unter die Räder gekommen ist. Und das, finde ich, ist eigentlich die traurigste Erkenntnis bei der ganzen Geschichte. Weil, wenn ein Mensch für Fußball gelebt hat, dann war es Beckenbauer. So, und deshalb, dass selbst der es nicht geschafft hat, in diesem Geschäft eben einfach moralisch beim Sport zu bleiben, sondern einfach die ganze Geschichte mit Geld zu überhäufen oder zu beschmieren, ist halt total schade. Und zeigt ja eigentlich nur, dass ja alles Nachwirkungen sind. Also, damals waren das ja, was weiß ich, 10 Millionen US-Dollar. Das sind ja heute lachhafte Beträge. So, deshalb, also in Anbetracht der Tatsache, wie es heute ist, ist ein Witz, aber ich glaube, das war halt so der Beginn der ganzen Entwicklung, die eben der Weltfußball genommen hat. Und deshalb, ja, genau. Also ich wollte jetzt hier nicht sagen, dass irgendwie sein fußballerisches Schaffen deshalb negativ zu sehen ist.
Ja, nee, doch, also das verstehe ich komplett und ich verstehe auch, was du sagst, so die ältere Generation, die ihn erlebt hat als diese Fußball-Ikone, darf der jüngeren Generation, die ihn halt als angeschmierten Funktionär kennengelernt hat, nichts vormachen. Natürlich verstehe ich das, aber ich denke, in so einer Zeit, vor allem wenn es von der Tragödie überschattet ist, ist es schwer, das auseinanderzuhalten. Und wenn man bedenkt, dass bei der Trauerfeier, die zu seiner Ehren gemacht werden, die höchsten Vertreter der deutschen Politik sein werden, also Olaf Scholz wird da teilnehmen, das zeigt nur sein Standing, nicht nur, dass er eine fußballerische Ikone war, sondern halt, wie Brian es gesagt hat, eine gesellschaftliche. Und ich meine, was jetzt natürlich mein TikTok überflutet hat, waren irgendwelche Snippets von seinen Spielen, der war schon krass. Also kann man nicht sagen, der hat wirklich überragend gespielt. Es gibt ein Freistoßtor von ihm. Ja. Wenn das Messi geschossen hätte, hätten sie ihn zum Staatspräsidenten in Argentinien gemacht. So einfach. Wenn man bedenkt, er hat 2 Ballon d'Ors gewonnen als Spieler. Der hat, das war der erste Fußballstar mit Pelé, der dann nach in die MLS gegangen ist. Champions League 3-mal in Folge. Also wirklich als fußballerisch sehr, sehr, sehr krass.
Übrigens auch der einzige Verteidiger, der 2-mal den Ballon d'Or gewonnen hat.
Ja, wobei die Rolle des Verteidigers damals ja noch anders aussah,
ja, als klar. Heute. Also
aber trotzdem schon auffällig viele Tore geschossen im Vergleich zu einem Verteidiger von heute.
Mhm. Ja, klar. Ja, auch man muss schon sagen, wenn man sich die Videos anschaut, also der war auf jeden Fall 2 Jahrzehnte voraus. Ich glaube, das kann man schon sagen. Und ich meine, auch diese, also die Asymmetrie zwischen den Mannschaften war auch viel stärker, wie der ja teilweise durch die Abwehrreihen rennt. Das ist halt der Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz, also er war ein Jahrhundertfußballer, er war der absolut beste Fußballer aller Zeiten, den Deutschland hatte, ohne dass man den jetzt im Vergleich sieht, sondern einfach vom Impact her und von der Rolle, die er spielte. Und gerade auch bei der WM 74 habe ich jetzt nochmal in der Doku da von der ARD, sehr empfehlenswert, ich weiß nicht, ob ihr die geschaut habt, nochmal feststellen können, dass ja auch eher nach dieser Niederlage gegen die DDR in der Hinrunde, in der Vorrunde praktisch die Führung mehr oder weniger übernommen hat. Also auch wirklich nicht nur ernannter Kapitän, sondern auch wirklich Führungsfigur war. Also ja. Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger in einem.
Ich denke, wir können das Thema eigentlich ganz gut abschließen, indem wir sagen, es schadet nicht, wenn unsere Generation und nachfolgende Generation auch sich immer mal wieder vielleicht das ein oder andere Video anschauen und das vielleicht auch das ein oder andere Interview, wie der Mann über Fußball spricht und wie er selber Fußball gespielt hat und das schadet mit Sicherheit niemand, um zu sehen, was das für eine Lichtgestalt war in sportlicher Hinsicht.
Und auch noch ganz kurz, das wollte ich noch an vorhin sagen, ich finde es total interessant, weil ich eben, wie gesagt, auch eher, sag ich mal, ein bisschen negativeres Bild hatte, so in den letzten Jahren schon auch sehr viel nochmal gelernt habe, was eben seine Rolle war in den 70er, 80er Jahren. Und jetzt auch gerade im Zuge seines Todes halt, das war ja total irre, ich habe die Doku geschaut, habe sie euch geschickt. Und
ja, ja, und dann kam die Nachricht.
Eine Einmeldung-Nachricht und das war jetzt wohl, also sehr heftig auf jeden Fall. Und ja, aber im Zuge dessen habe ich mich auch mehr nochmal mit ihm beschäftigt. Man konnte ja kaum aus dem Weg gehen, mehr oder weniger. Überall gab es ja Nachrufe und deswegen weiß ich auch unglaublich viel über ihn
jetzt. Schön, dann fand ich jetzt auf jeden Fall eigentlich cool und wichtig, dass wir das Thema jetzt auch mal angesprochen haben, ja. Auch wenn wir jetzt nicht vielleicht den besten Kontakt mit Franz Beckenbauer hatten, war es jetzt trotzdem cool, dass wir darüber gesprochen haben. Und jetzt würde ich sagen, anstelle unserer wöchentlichen Rubrik Player of the Week, würde ich sagen, wir starten jetzt mit unseren kleinen Prognosen für das Jahr 2024, genauer gesagt für die Bundesliga-Rückrunde oder die allgemeine Fußball-Rückrunde. Was sind denn eure Wild Guesses? Wer wird überraschen? Welches Team, welcher Spieler? Was wird passieren in 2024? Was können wir von der Saison noch erwarten? Hannes, ich glaube, du bist schon freudige Erwartung. Teile deine Mitteilung.
Ja, das Thema freut mich sehr, dass wir so Voraussagen machen, weil, kleiner Bogenspann, ich hatte bis jetzt ein bisschen recht mit meinen ganzen Voraussagen für die Saison. Ich habe gesagt, Robin Gosens führt Berlin, Union Berlin abkommt, hat er getan, natürlich nicht seine Schuld. Und ich habe auch gesagt, das haben wir gestern besprochen, Walle, dass der Wechsel von Keita zu Bremen, der gelobt wurde als ein Geniestreich, überhaupt nichts bringen würde. Ergo, er hat überhaupt nichts gebracht. Aber für 2024 sind meine Hot Takes, Harry Kane gewinnt den Ballon d'Or, weil England wird Europameister. Die Engländer haben so eine starke Truppe, angeführt von einem jungen Jude Bellingham und einem raffinierten Striker wie Harry Kane. Und meine Hot Takes für die Bundesliga sind, Stuttgart wird es leider nicht schaffen, sich zu halten über die Saison. Und die werden es nicht in die europäischen Plätze schaffen. Bayern wird Meister. Und auf internationaler Ebene sage ich, in der Champions League werden uns auch eine Überraschung erwarten. Das wird kein typischer Sieger. Und in England kriegt es Liverpool hin und gewinnt die Meisterschaft. Das sind meine Hot Takes für die Rückrunde 24.
Ich würde direkt mal übernehmen. Eigentlich war relativ jetzt viel, Hannes.
Ja, sorry.
Ich glaube, bei mir sieht es ähnlich aus. Stuttgart, den Gedanken hatte ich tatsächlich auch. Ich habe mir auch schon gedacht, dass Stuttgart irgendwie, man hat es nicht nur an dem Ergebnis am Wochenende gesehen, sondern auch irgendwie in der Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, dachte man sich irgendwie so, vielleicht überschätzen die sich ein bisschen. Ich sage, die zwei Überraschungen in der Rückrunde in Deutschland sind für mich auf jeden Fall Frankfurt. Ich glaube, da braut sich gerade was zusammen. Die haben sich personell nicht dumm verstärkt. Ich glaube, das könnte was geben, weil die gerade echt einen Positivaufschwung haben. Und Gladbach. Gladbach gerade, glaube ich, 5 Spiele in Folge zu Hause gewonnen oder sie zumindest ungeschlagen, eins von beidem. Auf jeden Fall Gladbach auch echt stark performt gegen den VfB. Das sind meine Prognosen, was die Bundesliga angeht. Die werden uns auf jeden Fall überraschen. Und Champions League, glaube ich, Real macht es mal wieder. Ich glaube, Real wird einfach nochmal eiskalt zuschlagen, weil die Mannschaft jetzt gerade wieder am Wochenende gegen Barcelona, das 4-1, das ist einfach geil. Also das ist überragend, wie die Fußball spielen, macht wirklich einfach Spaß. Premier League kann ich leider nichts dazu sagen, kenne ich mich zu wenig aus.
Und Europameisterschaft, hast du da einen Sieger?
Nee, weil Europameisterschaft, denke ich mir, das Thema werden wir noch oft genug besprechen, wenn es soweit ist.
Walle, Alter, jetzt hast du meinen Hot-Take geklaut. Ist auch kein Hot-Take mehr, aber ich glaube auch, dass Frankfurt durchaus um die Champions League mitspielt diese Saison. Wenn man schon Leipzig schlägt, dann darf man das auch machen. Zweiter Hot-Take ist auch kein Hot-Take in dem Sinne. Ich glaube tatsächlich, dass es Leverkusen auch schafft.
Meister?
Ja.
Ah ja.
Glaube ich, dass sie es hinkriegen, ehrlich gesagt. Und dritter Hot-Take von mir ist, Europa-League-Sieger wird West Ham United.
Ah, okay.
Nicht Liverpool und nicht Roma. Champions League-Sieger, boah, ganz schwierig. Ich gehe auch mal auf Real. Ich glaube, da wird der Wille von Bellingham schier unbrechbar sein. Und
wo landet der SC am Ende der Saison?
Ja, das habt ihr jetzt ja auch bei euch nicht gesagt. Ich sag Platz
9. Nee, ich möchte auch bei dir wissen.
Platz 9. Platz 9 oder 8, glaube ich. Weil letztlich, wenn du so Spiele wie jetzt am Samstag nicht gewinnst, dann kannst du halt auch nicht mit oben mitspielen. Aber das ist auch vollkommen okay, ihr wisst ja meine Meinung. Ne? Und Flop der Saison, das wird ganz schwierig, aber ich glaube tatsächlich, dass Gladbach eher nach unten geht.
Ja, spannend. Dann haben wir ja, geil, dann haben wir ja divergierende Thesen. Dann können wir am Ende der Saison nochmal gucken, wer dann doch am Ende des Tages recht behalten hat. So, Jungs, ich würde sagen, es war ein guter Start in das neue Kalenderjahr. Wir sind, glaube ich, alle relativ müde oder hungrig oder beides. Es war viel dabei, war viel Gutes dabei, viel Schlechtes dabei, wie immer. Hat aber trotzdem wie jedes Mal sehr viel Spaß gemacht. Wir werden die nächsten Wochen wieder aktiv einsteigen in das Game. Die Winterpause ist vorbei. Nur ich nehme mir nächste Woche voraussichtlich nochmal einen kleinen Break, weil ich im Urlaub bin. Und dann rockt ihr zwei das einfach wieder zu zweit. Aber das hat ja letztes Mal auch schon wunderbar geklappt. Dafür wünsche ich euch jetzt schon mal viel Glück. Und ansonsten, Dankeschön.
Insights in die lateinamerikanische Wirtschaftspolitik mit Hannes und Noah.
Ich wollte gerade sagen, nächste Woche gibt es dann wieder 60 Themen, die wir ansprechen. Bisschen unkoordiniert, aber das schaffen wir.
Auf jeden Fall, ich freue mich schon, Bro. Und wir können endlich über alles reden, worauf Walle keinen Bock hat. Ja!
Ja, wunderbar. Ihr könnt von mir aus 1 Stunde 30 über Kimmich reden.
Alter, vielleicht machen wir wirklich die Kimmich-Folge, Hannes. Was meinst du?
Mit Kimmich. Wir schreiben ihn.
mit Jo Kimmich. Ja, ey, mach's gut, Jungs. Ich war mir eine Ehre. Ich muss sagen, ich habe richtig Bock wieder, gerade... weil irgendwie Fußball hat mir echt gefehlt. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es war wirklich so, das ist schon krass. Es ist manchmal zu viel, aber dann so nach 2 Wochen denkt man so, jetzt könnte auch wieder Bundesliga sein.
Vor allem geht es jetzt rund. Jetzt geht es richtig rund. Wir haben in Europa, in den europäischen Pokalen haben wir jetzt hier Dingsbums, K.O.-Phase. Jetzt geht wirklich die spannende Phase los. Wir haben DFB-Pokal. Hannes und ich sind Ende des Monats bei der Hertha gegen Kaiserslautern im DFB-Pokal.
Geil.
Es geht jetzt wirklich rund und Schalke kämpft gegen den Abstieg. Wunderbar. Jungs, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und ansonsten kann ich nur sagen, tschüss, ciao.
Ciao, ciao.